Ja, wir kommen zum Bereich Wissen und Bildung, also einer der vier Kernbereiche des Vereins Gaia. Und bevor wir zu unserem Vortragenden kommen, noch bitte einleitende Worte von Gottfried, die Vision zum Bereich Wissen und Bildung vom Verein Gaia, bitte.
Schon wieder ich. Die Vision vom Verein Gaia ist, dass wir lernen wieder in Leichtigkeit und in Freude. Und dazu haben wir schon einige Überlegungen gehabt und auch ein Konzept aufgebaut, das eben in die Erwachsenenbildung geht, weil es geht darum, dass wir anders lernen, und dazu wird uns Vater Gunther einiges erzählen, und es geht auch darum, dass wir anderes Wissen vermitteln. Und in der Pause, einige hatten jetzt schon die Möglichkeit vom Thomas, der dann am Nachmittag mit seinem Vortrag drankommt, hat schon ein paar Ausstellungsstücke hier gezeigt und konnte sprechen. Und da geht es dann um Wissen, da wirklich der ganz anderen Art. Und auch das gilt es einfach einmal, sich zu öffnen und anzunehmen und schaut mal, was das denn für uns bedeutet. So viel also zu dem Bereich Wissen und Bildung, dass der halt essentiell ist, dass das, was wir hier tun, dann auch an die nächste Generation weitergeben und auch berücksichtigen, wie wir denn aus unserer Geschichte her geprägt sind. Und deswegen sind wir hier in eine Kooperation mit Gunter Heinrich gegangen und wir dürfen mit ihm gemeinsam hier ein Konzept vorstellen, mit dem wir demnächst in die Umsetzung gehen, auch mit Kooperation mit den verschiedenen Lerninitiativen oder Freilernergruppen, die es in Österreich da schon gibt. Dann darf ich nochmal überleiten. Danke. Ja, danke.
Dankeschön. Ja, Gunter Heinrich, er kommt aus Deutschland. Vielleicht bist du da weit gereist heute. Ich weiß nicht, wer noch. Ist noch jemand aus Deutschland oder weiter weg? Nein. Okay, also großer Anreiseweg hier nach Österreich. Das Thema heute, frühkindliche Prägungen und deren Einfluss auf die Gesellschaft, spricht schon sehr spannend zu werden. Zunächst einmal Gunter Heinrich, er ist Unternehmer, Autor und auch Botschafter der KIT-Initiative. Und ich habe gesagt, erst ein KIT steht für Kreativität, Innovativität und Technik. Und er hat hier im Rahmen dieser KIT-Initiative, wenn ich das richtig verstanden habe, bereits vor 15 Jahren sozusagen begonnen, Gründer oder Kreativschulen zu gründen. Ist das so richtig? Also seit 15 Jahren beschäftigst du dich im Rahmen dieser KIT-Initiative damit, auch Kreativschulen zu gründen. Vielleicht hören wir heute was davon.
Das ist ja.
Ganz richtig. Und ja, es geht darum, in der Veränderung fehlverstandener Bildung in der Gesellschaft von morgen, als Trainer und Coach lerne Perspektiven zu verändern und Wissensdurst neu auszurichten. Mit Hilfe der Bildsprache zeigt er auf eine sehr lebendige Art und Weise, wie es möglich ist, die Welt aus dem Augenwinkel von Kindern zu erkennen und zu nutzen. Ja, dieser Vortrag ist jetzt circa eine Stunde lang um 12 Uhr, dann ist Mittagspause. Einen Auftrittsapplaus bitte für unseren guten Heinrich.
Ja, vielen Dank. Ich grüße alle nochmal recht herzlich. Und ganz am Anfang habe ich etwas, was mein Thema transportiert. Und das ist das Ergebnis, was nach meinem Vortrag hoffentlich bei dem einen oder anderen im Kopf so eine Denkensweise oder einen Anstoß gibt, um sich und sein Umfeld etwas anders zu betrachten. Und das ist die Reise vom Ich zum Wir. Und der Ansatz findet sich bei den Kindern in einer Selbstverständlichkeit. Und wir Erwachsenen haben so unsere ganz großen Probleme damit. Momentan passiert auf dieser Welt ganz, ganz viel. Es verändert sich unwahrscheinlich viel. Aber es waren viele, viele Jahre und viele Menschen nötig, um zum Beispiel die Waldkindergärten vorwärts zu bringen. Wer von Ihnen hat Kinder in seinem Umfeld? Fantastisch. Wer von Ihnen war mal ein Kind? Und wer von Ihnen schafft es noch, ab und zu mal ein Kind zu sein? Ja, so wünsche ich mir das. Fantastisch. Also, wenn wir in unser Leben hinausgehen und nachher mit dem 30., 35. oder 40. Lebensjahr anfangen, in die Vergangenheit zu schauen, dann kommen so die Sprüche, wir haben alle unseren Rucksack zu tragen, wir müssen alle etwas abarbeiten. Und jeder von uns, der in sich hineinschaut, beschäftigt sich mit Themen, die er aus der Kindheit mitgenommen hat. Und wenn wir die Kindheit uns betrachten, dann werden wir ganz schnell erkennen, dass das gar nicht nötig wäre. Der ein oder andere von Ihnen hat vielleicht ein Haus gebaut. Gibt es vielleicht jemanden oder einen Architekten hier? Hat jemand schon ein Haus gebaut von Ihnen? Ja, fantastisch. Bevor Sie das Haus gebaut haben, was haben Sie denn da gemacht?
Plan.
Okay, ich meine nur bezogen auf das Haus. Das Fundament, genau. Nun haben wir die frühen Prägungsjahre, die man gar nicht ganz allein betrachten sollte, sondern man muss auch in die vorgeburtliche Zeit schauen. Und hier wissen wir seit 1,5 Jahren, dass das Gehirn sogar etwas anders funktioniert, wie wir heute noch in der Lehre stehen haben. Also selbst die Lehrbücher haben sich nach 1,5 Jahren noch nicht geändert. Und wir wissen, dass die Spiegelung ein Leben lang anhält. Und die Natur hat mit ganz großer Absicht eingerichtet, dass wir ganz am Anfang da unten krabbeln und eine ganz bestimmte Zeit auf dem Boden uns befinden. Hat von Ihnen jemand das Bedürfnis, heute ein Geländer abzulecken? Gibt es jemanden? Tut das jemand? Ist irgendjemand dabei, der schon mal irgendwo ein Kaugummi aufgehoben hat von irgendjemandem und noch weitergekaut hat? Kinder tun das. Warum tun Kinder das? Ganz einfach. Pro 30 Millisekunden setzen wir eine Synapse. Und wenn wir das uns die ersten 7 Lebensjahre anbetrachten, dann ist das eine gigantische Menge. Und jetzt sind wir davon abhängig, ob wir später mal unser Müll aus dem Fenster werfen können oder nicht. Ob wir in Positionen des Lebens uns befinden und für oder gegen die Natur uns entscheiden. Und ob wir vielleicht in einer Organisation wie Greenpeace mitmachen und es toll finden, dass ein Schlauchboot gegen ein Stahlschiff fährt. Oder ob wir sagen, wir geben Kindern die Natur. Denn dort ist unser Fundament, das Fundament des Lebens. Und wenn wir in die Bereiche schauen, Zukunft, dann ist es nicht ohne, dass wir die Natur als Grundlage mitnehmen müssen. Denn wer von Ihnen heute hier sitzt, der hat mal schon grundsätzlich irgendwo etwas mitbekommen, was mit dieser Zukunft und mit den Dingen der Natur zu tun hat. Wenn man sich die zwischenmenschlichen Komponenten anschaut, dann sind wir heute geplagt von Kommunikationsproblemen. Wir sind geplagt davon, uns nicht mehr austauschen zu können. Wie viele Unternehmer fahren auf Fortbildungen, kommen dann am Montag wieder zurück und protzen in der Firma, dass sie für 8.000 Euro einen Managerlehrgang besucht haben. Ganz toll. Das Wissen verteilen Sie nicht in der Firma. Wenn Sie dazu in der Lage wären, dann würden Sie Ihre eigene Firma schlau machen. Und wenn wir jetzt mal ein Beispiel bei den Kindern nehmen, wir würden 10 Kinder in den Wald schicken und diese Kinder bauen dann eine Bude mit einer kleinen Höhle dran. Dann können wir beobachten, wie diese Kinder die Dinge zusammensammeln, die sie da brauchen. Und es gibt keine Diktatur. Es gibt keine Fremdbestimmung. Ja, das eine Mädchen fängt an, Blätter zu sammeln. Der Junge, der daneben steht, der sammelt kleine Stöcker. Und dann gibt es da jemanden, der schleppt riesige Stämme. Der, um Gottes Willen, der bricht da gleich zusammen. Und wie ein anderer, der fängt an, im Boden zu wühlen und schuftet mit seiner Schippe wie ein Mann. Wenn die dann fertig sind, gibt es keinen Vorwurf. Eines der Kinder wird zu dem anderen Kind sagen, du hast nur Blätter gesammelt. Eines der Kinder wird eines ausgrenzen, weil man anfängt, miteinander abzuwägen, wer mehr oder weniger getan hat. Und in diesem Bereich befinden wir uns nach unserer Geburt. Warum können wir das nicht unser Leben lang mitnehmen? Nun, wir kommen auf die Welt und dann kommen die Menschen, die Wissen gesammelt haben und die meinen, die müssen dieses Wissen nun Kindern indoktrinieren. Das heißt also, ich muss einem Kind unbedingt meine Erfahrung mitgeben. Sie werden sicherlich schon mal Urlaubsbilder von Freunden, Verwandten, Bekannten gesehen haben. Und was haben Sie dann gesagt, Paul? So richtig mit Begeisterung. Paul. Wie ist das denn, wenn Sie Ihre Urlaubsbilder sich anschauen? Das ist fantastisch. Manche finden das so fantastisch, so toll, dass sie alle Jahre wieder an den gleichen Ort fahren. Genau das ist das Ergebnis, wenn ich etwas aufnehme mit eigener Erfahrung. Und wir haben es gelernt und wir können es in Büchern aus dem 18. Jahrhundert schon nachlesen, was unsere Psychologie, was unsere Kindheit mit uns vorhat. Und es ist eben so, dass wir irgendwann uns selbst an Möbeln oder an einem Geländer hochziehen und dort beginnen zu laufen, weil die Natur mit uns fertig ist in diesem Bereich. Und wenn wir Kindern nachher den Weg nach oben beschleunigen wollen, das sehen wir immer wieder, sehr oft, dann weiß die Natur gar nicht, was sie machen soll, denn sie ist noch gar nicht fertig. Und so schleichen sich die ersten Problemzonen für später ein und wir versuchen das dann mit einer Impfe gerade zu rücken oder wir versuchen das mit Feinstofflichkeiten, die chemisch-technisch hergestellt sind, zu überbrücken ein Leben lang. Allergene sind das dann zum Beispiel. Diese Millionen von Feinstofflichkeiten, die können wir aufnehmen und werden am Anfang unseres Lebens das Programm schreiben und wir können in unserem gigantischen Chemiewerk, und das ist das größte Chemiewerk der Welt, Millionen von Feinstofflichkeiten produzieren. Und das nehmen wir den Kindern. Also haben wir schon mal den Bereich Gesundheit problembehaftet. Wie ist denn der Unterschied, wenn ich mit einem Kind in den Wald gehe oder ich gehe mit dem Kind durch den Wald? Kennen Sie den Unterschied? Waren Sie schon mal im Wald? Weiß jemand, was im Wald passiert, wenn man sich einfach nur mal auf den Baumstamm setzt? Was passiert?
Energie.
Okay.
Leben.
Energie. Was spüren wir denn in dem Wald noch?
Frieden.
Alles positive Dinge, oder? Gut, wir können auch mal so eine Kastanie oder eine Eiche auf den Kopf fallen. Die Wahrnehmung in dem Wald ist eine ganz, ganz andere, denn der Wald verschränkt sich. Wenn wir durch den Wald gehen, werden wir feststellen, wir hören und sehen nichts. Und wenn Eltern mit ihren Kindern nach dem Spazieren zurückkommen, dann haben sie gar keine Erfahrung gemacht. Sie haben keine Tiere gesehen. Und wenn wir mit den Kindern in den Wald gehen und wir geben den Kindern den Raum, dann werden wir sehen, sie werden sich sehr schnell beschäftigen. Und schon nach wenigen Minuten wird es immer lauter um uns herum. Wir bekommen eine Geräuschkulisse und jetzt hat der Wald schon seinen Einfluss auf uns. Jetzt beginnt er, unsere Sinne zu schulen. Und plötzlich sehen wir ein Eichhörnchen, wir sehen Vögel, ja, wir sehen Käfer. Der ganze Wald ist in Bewegung und wir haben eine Geräuschkulisse, die wir vorher so noch nie gehört haben. Naturnah und naturident. Diese Prägung, die brauchen wir. Wenn wir diese Prägung haben, dann verstehen wir die Natur nachher auch. Wir brauchen gar keine Schule, die die uns riesige Lehrbücher auf den Tisch legt und uns versucht, glauben zu machen, das muss jetzt in unseren Kopf hinein. Wir haben, als wir die Kreativschulen eröffnet haben, haben wir mit Professoren, Doktoren und mit einer ganzen Menge, ich sage mal, tiefgegangenen Menschen uns an den Tisch gesetzt und es stand im Programm die Vorstellungsrunde. Und ich sagte dann, das machen wir diesmal ganz anders. Ich will einfach nur die Talente hören. Und dann fing der eine oder andere schon an zu stocken. Und musste doch mal überlegen, welches Talent hat er eigentlich. Und Talent hat wiederum etwas mit Zukunft zu tun. Und unser Talent ist verankert in der Vergangenheit, in dem Lernen unserer eigenen Kreativität, unserer eigenen Emotionalverkörperung mit bestimmten Dingen. Und diejenigen, die freie Energie in ihr Betrachtungsfeld überhaupt nur aufnehmen können, sind mit Sicherheit keine Pessimisten, die sagen, hau ab damit, so ein Schwachsinn. Und diejenigen sind mit Sicherheit auch nicht die, die kein Naturverständnis haben, weil dann könnten sie nicht in die Richtung denken. Und alle Bereiche, die in der Zukunft erfunden werden, sind heute schon da. Warum kommen wir heute nicht daran? Nun, es gibt zwei Sachen. Wir haben die Gesellschaft in eine Richtung gebracht, wo die Volkskrankheit Nummer 1 Profilneurose ist. Das heißt also, es geht gar nicht um den Sachbezug, sondern es geht sich darum, über jemand anderen zu stellen. Also man steht früh auf und der Tagesablauf ist in Bedingung gesetzt, dass ich irgendetwas an Bedeutung finde und mich über die anderen stelle. Und oftmals sind es genau diejenigen, die in Positionen stehen und Firmen leiten, die genau das in sich tragen. Und somit grenzen wir das Wir aus. Und wenn wir das Wir ausgrenzen, dann stoppen wir die Entwicklung. Denn der Einzelne wird bestimmte Dinge immer bis dahin entwickeln, wo sie Geld bringen. Und ich setze an diese Stelle Gier tötet Hirn. Ich selbst habe seinerzeit semipolymäre Tenside entwickelt, ökologische Reiniger, weit in der Zeit voraus, und weder die Menschen konnten es umsetzen, noch die Industrie. Wir haben 1000 Testfamilien gehabt und als wir sie besucht haben, hieß es dann, ja, ich muss die Flasche Priya noch aufbrauchen, weil die habe ich ja gekauft. Und ich wusste, die haben nicht verstanden, wie viel Kubikmeter reines Trinkwasser nun schwerst wieder aufgearbeitet werden müssen. Und so schauen wir in die Vergangenheit von Entwicklungen. Ich lasse mal was durch die Reihen geben. 30 Jahre schon gibt es den 3D-Druck. Nur ein Beispiel. Und der 3D-Druck bringt uns in die Lage, Industrien, Produktionen zu entglobalisieren. Warum haben die Menschen sich nicht dafür entschieden und haben es in Schubladen getan? Vor 30 Jahren gab es den 3D-Druck. Heute gibt es 64 Legierungen. Wir können Stahl drucken, wir können Carbonfahrräder drucken, wir können Venen drucken, selbst Organe können wir aus dem 3D-Druck produzieren. Und jeder von Ihnen, der mal Lust hat nachzugucken, gibt einfach mal bei YouTube ein, 3D-Druck, Chinesen bauen 10 Häuser in 24 Stunden. Soweit sind wir und hätten schon vor 30 Jahren noch sein können. Die Grundlage dafür sind die frühen Prägungsjahre dieser Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben, diese wertvollen Erfindungen in die Schublade zu tun. Ich sage mal, wenn die Sonne scheint, Und Fuchs und Hase und Igel, die sind satt. Was machen die?
Schlafen.
Die legen sich auf den Rücken, genießen den Tag und lachen sich bei uns kaputt. Wie wir den ganzen Tag uns in einem Hamsterrad befinden. Ein Leben lang. Und wenn sie uns reden könnten, hören, dass wir die Geistesmenschen dieser Welt sind, dann können sie ihr Leben lang versuchen, diese philosophischen Ansätze zu ergründen. Sie werden nicht ins Ergebnis kommen. Was könnten wir denn, wenn wir in den frühen Prägungsjahren Kinder den freien Wissensdurst geben würden, freigeben würden? Was könnten wir alles in unserem Leben damit machen? Wir könnten zum Beispiel die Schwarmintelligenz, die uns die Bienen oder die Ameisen vorleben, die könnten wir anzapfen. Die IT-Welt, die ist soweit. Die können bestimmte Dinge entwickeln, obwohl sie an so verschiedenen Orten dieser Welt sitzen. Da reichen manchmal ein, zwei Sätze und dann fangen die Programmierer an loszulegen. Und es gibt in Forscherkreisen, gibt es die Situation, dass du mit Forschern nur arbeiten kannst, wenn keiner im Ich steht. Und wenn das fantastisch zusammengekommen ist, dann können diese Menschen mit wenig Worten Entwicklungsschübe machen, die einfach nur gigantisch sind. Ein einziger Forscher, der im Ich steht und nachher rausrennt, yippie, ich war's, macht alles kaputt. Und diese Menschen, die werden ausgesucht, und da schaut man hinter die Kulissen und erfragt die Kindheit. Denn der Doktortitel hilft da nicht. Diese Menschen müssen die Natur in sich tragen und müssen auch die sozialen Grundeigenschaften, die wir mit auf die Welt bekommen, die unter Kindern in Selbstverständlichkeit getragen werden, genau die müssen die in sich haben. Und dann funktioniert das auch mit diesen Erfindungen. Und dann kann man auch an die Dinge anzapfen, dann kommt man auch in diese Bereiche, wo man bestimmte Dinge in Hochgeschwindigkeit erkennt, auslotet und im Brainstorming zu Ergebnissen einer neuen Entwicklungsebene. Und wenn wir in die freie Energie schauen, dann sind wir ja auch viele, viele Jahre begrenzt und wir suchen den Weg, bestimmte Dinge zu erreichen. Und wir haben selbst die Vision in der Hand, denn alles beginnt beim Glauben und auch das Wissen ist immer gekoppelt an den Glauben. Also jeder von Ihnen, der daran glaubt, dass diese oder jene Pille ihm hilft, auch wenn da nichts drin ist, der hat sein Ergebnis davon. Und der ein oder andere schafft es auch ohne Pille, sich einfach nur die Gesundheit zuzugestehen. Aber unsere Bevölkerung ist anders orientiert. Die meisten von uns denken erst über Gesundheit nach, wenn wir krank sind. Dabei tragen wir die Gesundheit in uns, denn in den frühen Prägungsjahren ist uns ja alles mitgegeben worden. Gut, es gibt natürlich sehr viele Einflüsse, die auf uns wirken. Das ist, sind dann die Industrien, das sind Gifte, die wir auf unserer Haut tragen, durch unsere Bekleidung etc. Und auch hier, lasse sich gesagt sein, es gibt verstoffwechselungsfähige Bekleidung. Also, ich bin auch Botschafter von Cradle to Cradle und wer Lust hat, schaut dann einfach mal rein. Von der Wiege zur Wiege, C2C, ein Professor Braungart, der 25 Jahre gekämpft hat und heute kann man es studieren. Das heißt also, der Grundansatz, den wir als Mikrobiologen sehen, an der Stelle einen ökologischen Reiniger herzustellen, der ist dort Grundsatzbedingung. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Chemiker und einem Mikrobiologen, wenn sie beide einen Reiniger entwickeln? Weiß das jemand? Wenn Sie den Tisch sauber machen zu Hause, was ist Ihr Ziel? Das muss weg. Der Chemiker hat die Aufgabe, das muss weg. Danach kommen andere. Der Chemiker interessiert sich nicht, was da unten auf dem Boden stattfindet. Der Mikrobiologe denkt als allererstes über seine Mikroorganismen nach, weil die sind der stetige Energiewandel. Die sind von der Natur, der Programm steht, dafür verantwortlich, dass alles verstoffwechselt werden kann. Also schaut man als allererstes in den Bereich, wo geht's hin? Und dann denkt man von unten nach oben. So ähnlich ist das bei freier Energie. Der Denkansatz bei Energie ist der von jeher an die Position des Geldes hängt. Wie kann ich anderen Energie liefern und dafür Kohle zu kassieren? Und um Himmels Willen, wenn jeder seine eigene Energie herstellt. Das wäre ja verrückt. Und dahergehend ist es eine ganz große Schande, wenn als allererstes doch ein Elektroauto da war und 8 Milliarden Menschen lassen sich suggerieren, dass der Verbrenner der wichtigste Motor ist. Nein, wir haben einfach nur aufgehört zu entwickeln. Weil an dieser Stelle dann ganz viele Menschen gekommen sind, die gar nicht naturident im Denken gewesen sind. Und deswegen sind ganz, ganz viele Entwicklungen an der Stelle Geld stehen geblieben, hier tötet Hirn. Und Sie alle werden ganz, ganz viele Sachen in Ihrer Nähe, in Ihrem Umfeld finden, wo das genauso ist. Und wenn wir in Bildungssysteme heute hineinschauen, dann ist die größte Last des Bildungssystems derer, die das Bildungssystem bestimmen. Weil die sind wiederum an das Geld gehängt. Und so ist es halt, dass bestimmte Verlage heute noch Schulbücher drucken, wo wir schon bei YouTube nachsehen können oder bei Google nachgucken können, dass das gar nicht stimmt, was da drin ist. Und so gibt es Klassen, gibt es Schüler, die in Schulen anmelden, dass sie ihre Schulbücher nicht mehr haben wollen. Ja? Und das sind die Bereiche, die wir als Ergebnis wiederfinden. Und wenn wir doch nun Kindern die Möglichkeit geben, wieder naturnah und naturident aufzuwachsen und dort ganz spezifisch auf die ersten 7 Lebensjahre achten, was müssen wir denn ganz spezifisch tun? Hat jemand einen Vorschlag? Was kann man tun? Bitte?
In den Wald
gehen zum Beispiel. Kennt das jemand mit der Spinne? 30 Millisekunden eine Synapse. Das heißt, wenn das Kind, egal in welchem Alter, eine Spinne auf der Hand hat und ein Erwachsener sagt, was ist die Spinne dann? Sie ist I. Was passiert denn, wenn das Kind diese Spinne auf die Hand nimmt und beobachtet? Und schaut, wie die Spinne die Hand hochklettert. Und wenn das Kind dann die Hand so oben drüber hält, feststellt, fällt gar nicht runter. Wie macht die das? Wie kann die diese Steigung hochkrabbeln? Warum fliegt die nicht weg, wenn ich puste? Warum ist der Schatten so klein? Was wiegt eine Spinne? In der ganz kleinen Einheit der Natur haben wir hier eine Situation, wenn das Kind dann mal einen Käfer auf der Hand hat, kann das Gehirn registrieren, dass dieser Käfer schwerer ist wie die Spinne. Und das Kind wird feststellen, dass dieser Käfer sich ganz anders bewegt. Dass der Schatten ein ganz anderer ist. Dass dieser Käfer mehr Raum einnimmt. Dass dieser Käfer vielleicht nach unten fällt, weil er zu schwer ist und sich mit seinem kleinen Beinchen nicht halten kann. Und wenn wir das nach oben duplizieren, unser Leben lang, dann schauen wir uns nachher den Architekten an oder den Maschinenbauer. Und wenn er eine Feinjustierung in seinem Gehirn hat, für die kleinste Gewichtseinheit, die ihm von der Natur mitgegeben worden ist. Wenn er die richtige Betrachtungsweise hat für Kubik umbauten Raum, dann ist er ein richtig guter Architekt. Und er wird die Räumlichkeiten nach Naturgesetzen ausrichten. Wir können uns eine Menge Architekturbauten da draußen anschauen und jeder von ihnen wird sagen, boah, ist das hässlich. Wer hat denn das zugelassen? Wie geht denn sowas? Und jeder von ihnen kennt Räumlichkeiten, wo er reinkommt, wo er sagt, boah, was eine schlechte Energie. Und genau das sind die Grundlagen, die wir in den frühen Prägungsjahren mitbekommen. Die sind so, so wichtig. Deswegen geht es uns Erwachsene gar nichts an, was das Kind von der Spinne hält oder von dem Käfer. Und wenn ich ein Würfelset verschenke an einen Einjährigen und Mutter oder Vater sitzen dann da und zeigen dem Kind, wie diese 6 Würfel zueinander gedreht werden müssen, damit die Bilder zusammenpassen, dann sage ich ganz klar, schmeiß es jetzt weg. Das Kind kann damit nichts mehr anfangen. Und so haben wir ganz, ganz viele Lebenssituationen, wo wir Kinder ausbremsen. Und ich bitte alle, die Sie heute hier sind, in der Zukunft einfach mal dahin zu schauen, nehmen Sie sich einen kleinen Anker mit und schmeißen Sie den hinter sich, sobald Sie irgendwo einschreiten wollen. Da geh nicht dahin! Da könntest du runterfallen, nicht auf den Baum klettern. Fahr nicht so schnell mit dem Fahrrad. Denn das ist indoktrinieren. Und das ist genau das, was wir Erwachsenen immer und immer wieder vergessen, übersehen, was in uns eingeschliffen ist. Wir sind selbst geprägt. Ja. Ich bin selbst ganz junger Vater gewesen und es gibt ganz viele Situationen, wenn ich die damals schon gewusst hätte, wäre ich sehr dankbar gewesen. Also wir machen alle unsere Fehler. Fehler sind gut fürs Leben, fürs Lernen. Aber bitteschön, jeder darf die alleine machen. Und wenn unsere Kinder nicht ihre Fehler machen dürfen, dann haben sie die Chance zur Entwicklung in ihrer eigenen Geschwindigkeit nicht. Und dann werden sie nachher falsch verstandene Aussagen von Energie auch nicht verstehen können. Und von Bildung und von Natur. Und so ist es eine riesige Aufgabe, ein System zu entwickeln, um Bildung ganz, ganz neu auf die Beine zu stellen. Und hier ist Bedingung, dass wir anerkennen, was in den letzten 50 Jahren stattgefunden ist. Und es sind die vielen kleinen Initiativen, die für Kinder etwas getan haben und die heute neue Bildungssysteme zusammensetzen. Und wir haben ganz tolle Entwicklung gemacht. Es gibt Schulen, wo Kinder selbst bestimmen, was sie lernen. Es gibt auch keine Noten dort. Aber sie müssen diesen Schulabschluss machen, der vorgeschrieben ist im System. Und diese Schule in Berlin zum Beispiel, die es jetzt 8 Jahre gibt, hier haben die Schüler die besten Schulabschlüsse. Und man fragt sich aus den anderen Lagern heraus, warum ist das so? Und meine Antwort war, weil ihr nicht hingeht und euch das anschaut. Deswegen könnt ihr es nicht an eure Schulen transportieren. Also die Kommunikation ist dann wieder schlussendlich das Problem, was am Profilneurosen hängt. Weil wenn ich einmal mich in eine Position gebracht habe und ich soll nachher zugeben, dass ich doch falsch gelegen habe, dann ist das für viele ein riesiger Schatten, wo sie nicht schaffen, drüber zu springen. Von der Natur her haben wir diesen Schatten nicht. Wenn ihr Kinder anschaut, die werden innerhalb von ein, zwei Sekunden, wenn die sagen, stimmt, du hast recht, habe ich falsch gemacht. Ja? Also wir haben in einer Kindergartengruppe mal die Geschichte mit diesen Schnürsenkelbinden uns angeschaut. Also wir haben Kinder zusammengebracht, die Schnürsenkel binden können und Kinder, die es nicht können. Die Kinder, die Schnürsenkel binden können, haben erstmal gewartet, was die anderen Kinder machen. Und dann haben sie den Knotensalat auseinandergerollt. Und das war das Tollste für die Kinder, die noch keinen Schnürsenkel binden konnten. Dieses Miteinander, dieses in der Gemeinschaft, heißt, miteinander kommunizieren zu können. Und da muss man sich ab und zu mal auf die Füße treten, denn wenn der andere eine andere Meinung hat, dann ist es manchmal auch schwer, sich ein bisschen zurückzunehmen und nochmal hinzuhören. Und es ist manchmal schwer, mit dem einen oder anderen ins Brainstorming zu gehen. Kinder können das. Also geben Sie Kindern den Freiraum, Eigeninitiativ, ihre Meinung zu äußern. Es ist nicht wichtig, wenn wir am Tisch sitzen mit Kindern, was wir sagen, sondern es ist wichtig, was die Kinder sagen. Denn daran können wir erkennen und können sehr viel lernen, was der Schub nach vorne sein wird. Und Kinder können mit 4 Jahren schon studieren, wenn sie die Möglichkeiten hatten, sich vorher ganz frei zu entfalten. Was denken Sie jetzt beim Studieren? An was denken Sie? Was meinen Sie? Was meinen Sie?
Nicht im Universitätsstudium halt, aber...
Genau, das ist es nicht. Also, unser Begriff Studieren ist in Normen gefangen und hineingequetscht. In die Tiefe gehen bei bestimmten Stofflichkeiten, das ist das wirkliche Studieren. Und wenn ihr euch ein ganz kleines Kind vorstellt, wie es mit so einem kleinen Fussel da spielt, stundenlang, und es zieht und zerrt ihn auseinander, was macht das Kind in dem Moment?
Studieren.
Genau. Und wenn wir dem Kind diese Möglichkeiten geben, und das immer und immer wieder, dann hat es ein Leben lang die Möglichkeit, sich mit einzelnen Dingen bis auf den Grund zu beschäftigen. Und das ist das wirkliche Studium. Und dann können Kinder auch ihre Talente entfalten, weil sie erkennen ihre Talente in den Ausrichtungen schon viel früher, wie wir nur glauben. Und wenn ein Kind mit 8 Jahren plötzlich sagt, ich möchte den und den Sport nicht mehr machen, ja und? Dann ist es fertig, dann hat es diesen Sport studiert. Es weiß alles über den Sport. Dann möchte es jetzt eben schwimmen gehen. Und genau das ist das, wo Kinder heute gefangen sind, in einem riesigen Terminplan, den die Eltern machen, wo sie sie in Richtung leiten, wo sie vielleicht gar nicht wollen, wo sie sich in Zwangsmatrikulationen befinden und gar nicht raus können auf dem Feld. Wir alle kennen sowas. Für die meisten von uns bestimmte sich so die Kindheit. Bei Ihnen, die Sie hier sind, aber zum Glück nicht zu 100%. Sonst wären Sie heute nicht hier. Aber wenn man in den Kindergärten schaut, und ich schaue mir dann mal diese Tage an, wo die Eltern eingeladen sind, dann ist es mitunter grausam, was Kinder ertragen und erleben müssen. Und wenn ich dann hinter die Kulissen schaue und ich erfahre, wie toll dieses Kind ist, wie intelligent es ist und was es nicht alles kann und wie es Enthusiasmus sprüht, wenn es über irgendwelche Dinge erzählt, dann weiß ich, hier muss sich was ändern. Ich habe mein Leben geändert, habe nachdem wir Enzymbotenstoffe entaromatisiert haben und einen Hautkrebs mit einer einmaligen Behandlung für 900 Euro heilen konnten und die Pharmaindustrie uns geblockt hat, habe ich gesagt, okay, ich muss was anders machen. Habe dann Kinderbücher geschrieben, habe mich mit dem Motto in Verbindung gesetzt, war dann eine Zeit lang mit ihm unterwegs, habe das Wasser in ein Wasserbuch gegossen für Kinder und habe gelernt, wie diese Dinge in Bildsprache zu transportieren sind. Denn auch ich war in einer Sprache unterwegs, wo man mich nicht mehr verstanden hat. Und auch das ist etwas ganz Eigenartiges, dass wir Menschen es uns angewöhnt haben, sobald wir Wissen haben, verkomplizieren wir es so in der Sprache, dass die anderen uns nicht mehr verstehen können. Und wenn dann 2 im Bus stehen und über etwas sprechen, dann hört sich das an, als ob die aus sonst was für ein Land kommen. Dabei sprechen die gerade nur über den Patienten. Der ein oder andere von Ihnen erkennt das. Man liegt im Krankenbett und dann kommt die Horde an einem vorbei Und man fragt sich, sprechen die gerade über mich? Und wenn die raus sind, fragt man den Bettnachbarn, du, was habe ich denn eigentlich? Kommunikativ sollte das ganz anders stattfinden. Und die Kommunikation ist auch eine, die wir nutzen, wenn wir über Bildung sprechen, denn hier geht alles nur über Kommunikation. Und als allererstes müssen wir Wissens- und Erfahrensbegleiter werden. Wir dürfen keine Pädagogen mehr sein, sondern wir müssen zum Lernen Begleiter sein. Und dann werden die Kinder uns fordern. Und wir sehen es in Berlin, in dieser Schule, wie die Lehrer anfangen zu stöhnen und sagen, boah, was ich in den letzten 5 Jahren gelernt habe, das habe ich mein ganzes Leben vorher nicht gelernt. Die Kinder fordern mich, ich muss den ganzen Tag Wissen reinschaufeln. Die Kinder wollen Antworten haben. Und die holen sie sich ab. Und die Kinder holen sich Erfahrungsspiegel. Sie wollen raus. Sie wollen in Betriebe hinein. Sie wollen sehen, wie Stahl hergestellt wird. Sie wollen sehen, wie ein Baum gefällt wird. Und sie wollen wissen, warum die Natur nur 3 große Energiespeichermedien hat außerhalb der Geologie. Kennen Sie die? Welche sind das?
Wasser, Eis.
Nein, höher. Gras, Strauch, Baum. Das ist der immerwährende Wandel. Hilfsmittel, Wind, Sonne, Wasser, Feuer. Ewig während hat es funktioniert, bis dass wir gekommen sind und uns über die Dinge gestellt haben. Und dann kommt doch ein Professor Braungart, der sagt, wir dürfen verschwenderisch sein. Das ist gar kein Problem. Das ist gar nicht schlimm, wenn wir verschwenderisch sind. Wir müssen es nur mit der Natur abgleichen. Wir können der Natur so viel Energie entnehmen, wie wir wollen. Solange es im Einklang mit der Natur bleibt. Und es ist nicht im Einklang mit der Natur, wenn ich nach Ostdeutschland fahre und dort in einem Käsewagen gehe. Wenn man mit dem Flugzeug da drüber fliegt, dann ist das wie ein riesiger Käse. Und es wird immer noch so viel Kohle befördert nach oben, obwohl wir wissen, was das für Dreckschleudern sind. Und wir übertreiben es in unsere Energiesucht und Ausrichtung, wenn wir Atomkraftwerke aufstellen. Warum können wir das? Weil diejenigen sich nicht damit beschäftigen müssen, was danach mit den Brennstäben geschieht. Wenn die Brennstäbe alle mit nach Hause nehmen müssen und sich unter das Bett legen müssen, die würden morgen schon anders entscheiden. Brief und Siegel. Und wenn manche Menschen, und das habe ich dann immer so als Gedanke, wenn die was rausschmeißen aus dem Fenster unterwegs, Autobahn, wenn die ihren ganzen Müll wieder nach Hause bekommen würden, in dem Moment, wo sie es rausschmeißen, würde der Wind es durch ihr Fenster tragen und wenn sie nach Hause kommen und die Tür aufmachen, fällt ihnen der Müll schon entgegen. Dann würden die sich ändern. Mit Sicherheit. Aber viel besser wäre es doch, wenn sie es gar nicht erst tun können. Und das ist das im neuen Bildungsansatz, wo die Denkmuster ganz einfach von jedem Einzelnen hinterfragt werden und wo Kinder in bestimmte Richtungen sich entfalten dürfen und systematisch sich in ihrem Kreativrahmen mit ihren eigenen Innovationen entfalten können und dann in Entwicklung gehen können. Ja, Gaia, der Verein, trägt sich mit einer Absicht. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass der Ansatz nicht nur in eine einzige Richtung getragen ist, sondern dass verschiedene inhaltliche Themen, die uns begleiten und die uns insgesamt nachher als Gesellschaft ausmachen, hier zum Inhalt getragen werden. Und dass die Bildung auch mit dem Ansatz frühe Prägung hier gelandet ist. landen durfte und ich ein offenes Ohr gefunden habe und ich mit Gottfried viele, viele Stunden diskutiert, besprochen, nivelliert habe, wie meine ich das, wie geht das, wo soll es hingehen, was ist der Ansatz von neuer Bildung. Also der Ansatz von neuer Bildung ist einfach die Kommunikation. Das heißt also, wir beginnen bei der Hebamme. Ich greife jetzt einfach mal jemanden raus. Die Hebamme bereitet Eltern vor. Hier gibt es schon die ersten Möglichkeiten, während der Schwangerschaft bestimmte Einflüsse in Wissen zu tragen. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, gibt es ganz, ganz, ganz viele Dinge, die wir nicht wissen können, die die Natur aber parat hat. Also sollte hier eine Kommunikation stattfinden zwischen demjenigen, der Lernbegleiter ist, zwischen demjenigen oder denjenigen, die die Eltern sind oder die Erziehungsberechtigten und dem Kind. Und wenn diese Dreierpartition in Kommunikation steht und es dann auch noch schafft, diese Kommunikation weiterzugeben, das heißt nach oben hin, also dann in die erste Schulebene hinein, in die zweite Schulebene hinein. Und jetzt kommt das Schwierigste überhaupt im neuen Bildungsansatz, die Evaluation. Das heißt also die Kommunikation, die von oben nach unten stattfindet. Und das war in den letzten 10 Jahren ein Kampf, weil diejenigen Kindergärtner und Kindergärtnerinnen einfach den Wert in der Bevölkerung nicht gespiegelt bekommen haben. Jeder kennt das von Ihnen, über den Lehrer spricht man gern mal, oder? Über Kindergärtnerinnen oder Kindergärtner, das gab es früher gar nicht. Die waren einfach nicht auf der Liste. Die wurden schlecht bezahlt und pädagogisch stand auch nicht in der Wertekonkurrenz. Warum? Weil es keine Noten gab. Wir haben nicht unseren Kindern im Kindergarten erklärt, wie schlecht sie sind. Weil dafür sind ja Noten da. Sind Noten da, um uns zu zeigen, wie gut wir sind oder wie schlecht wir sind? Was meinen Sie? Warum brauchen dann diese Kinder in Berlin gerade keine Noten? Genau. Sie können ihre eigene Wertigkeit in der Gruppe setzen. Ja? Der eine kann gut lesen, der nächste kann gut Geschichten, der nächste ist in Biologie gut, etc. etc. Und wenn die sich zusammentun in Gruppen, dann lernen die alle anhängenden Bereiche. Das heißt also, wenn ich ganz großes Interesse am Holz habe und ich gehe dieser Kreativität nach, ja, dann kann ich auch Mathematik lernen. Am Holz kann ich alles lernen. Ja? Ich kann lesen und schreiben lernen. Rechtschreibung, Grammatik, kann auch ans Holz gehängt sein. Und wenn ich dann eine Gruppe von Kindern habe, die in diesen Bereichen sich ausleben können, dann werden die alles wissen, sich holen, was sie nur irgendwie brauchen, um dieses Flugzeug aus Holz zu bauen. Und wenn es dann auch noch ein Bumerang sein soll, der zurückkommt, dann werden diese Kinder kein Problem damit haben, all diese Dinge diesem Ergebnis anzuhaften. Und dort haben wir die Situation, dass wir eigentlich, wenn wir richtig hinschauen, die Ergebnisse schon seit 50 Jahren in den Händen halten. Kann man nachlesen, öffentlich, bei Google. Also nicht, dass ich Google jetzt als solches für Kinder fördern will, weil dort macht es das Gehirn kaputt, weil eine Antwort mit Google zu finden ist nicht so, so fördernd. Übrigens die Schule in Berlin macht das so, dass die Kinder immer nur 3-Sekunden-Fenster haben, dann müssen sie sich die PDFs abspeichern, die sie gefunden haben, ausdrucken und lesen. Also klick, 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 funktioniert da nicht. Wenn die das alles ausdrucken wollen, was sie gerade dort hergeklickt haben, dann müssen sie eben ein Buch lesen. Wollen die aber nicht, deswegen haben die gelernt, ganz schnell zu entscheiden, welches Wissen in welcher PDF ich bei Google finde. Hat auch 4 Jahre gedauert. Ist da so eine Gruppe gewesen von Pädagogen, die die überlegt haben, wie das Medium nicht zu negativieren, sondern zu positivieren ist, haben sich dann mit 1200 Kindern beschäftigt und die haben die Ergebnisse geliefert, wie Google für Kinder gut oder schlecht ist. Wir haben es uns zur Angewohnheit gemacht, als Erwachsene jahrelang zu streiten, was gut oder schlecht ist. Fernsehen hin oder her. Die Sendung mit der Maus, da haben wir gesagt, die ist gut. Der kleine schwarze Rabe, super. Da haben wir es geschafft, uns durchzuringen. Aber hier bei, wie hießen die, Teletubbies? Jeder von Ihnen kennt noch den Streit jahrelang. Ja? Mir fallen gleich die Begriffe nicht mehr ein. Aber sie war so blöd.
Stinkewinkel.
Ja, genau.
Stinkewinkel.
Ja. Und genau das sind sie. Das ist eine Entscheidung von Erwachsenen. Und ich habe bei der Reflexion, als ich das Wasserbuch geschrieben habe, auch mit einigen kreativen Menschen zusammengesessen und bin dann auf den Künstler Markus Feist gekommen. Und zwei Psychologen hatten eine sehr, sehr tolle Bewertung von seiner Malerei und da hieß es, er hat einen offenen Strich, er malt wie ein Kind. Ihm ist es egal, ob die Gesichter perfekt sind oder die Hände. Und genau das ist das, was die Kinder mögen. Also dort können sie mit dem Stift ansetzen und weitermalen. Sie konkurrieren in dem Moment nicht mit dem Erwachsenen, der das gemalt hat. Und deswegen sind die Bücher dann auch zum Ausmalen und Weitermalen. Bei der Fertigstellung. Mit diesem Inhalt geworden. Und andere, die beraten haben, haben dann dafür gesorgt, dass auch Musik dort hineinkommt. Denn Schwingungsresonanzen sind etwas ganz, ganz Wichtiges im Leben. Das nehmen wir mit in alle Bereiche hinein und jeder von ihnen weiß, wenn er gestresst ist und nach Hause kommt, was macht er dann? Was machen Sie? Was machst du, wenn du nach Hause kommst und dich entspannen willst?
Also dann lege ich mich aufs Bett am Bauch und strecke meine Beine und meine Hände nach, auf die Seite.
Okay, also du legst dich ins Bett?
Ja.
Macht ihr das alle so? Was macht ihr denn?
Was essen?
Was essen? Ja? Was essen? Musik hören?
Badewanne.
Die Badewanne?
Mhm.
Also alle Situationen, die zum Wohlfühlverhalten beitragen. Und wir wissen, dass es bestimmte Mittel gibt, die dem einen gut tun, dem anderen nicht. Ja? Also ich kann mich zum Beispiel bei Heavy Metal Musik nicht entspannen. Funktioniert bei mir nicht. Ja? Und es gibt bestimmte Musikbereiche, die fördern meine Kreativität. Und wenn wir uns richtig entspannen können, dann entspannt uns unsere eigene Resonanz. Unsere eigene Energie. Und wir bestehen ja nun mal aus Wasser. Und unsere Zellen haben dazwischen eigentlich ja nichts. Weiß jemand, wie viel wir sind, wenn wir uns das Nichts wegnehmen und das Wasser? Ja, so ein kleines Häufchen ist das dann. Also es ist ein Wunder, dass wir aufrecht stehen können. Ja? Die Ameisen haben eine größere Biomasse wie wir Menschen auf dieser Erde. Und wir diskutieren darüber, ob ein paar Menschen umziehen auf diesem Planeten. Die Ameisen besitzen die Schwarmintelligenz und können das 74-fache ihres eigenen Körpergewichtes tragen.
Und warum?
Weil die einfach eine andere, sie haben dieses Nichts zwischen den Zellen, das haben die nicht. Die sind in der Nähe ihrer Energie, in ihrer Zellspannung.
Ja, die Ameisen haben keine Gewerkschaft.
Oh. Das stimmt. Habe ich mal noch nie hinterfragt. Nein, also es ist im Endeffekt die Zellspannung und die Ameise, die hat eben dieses Nichts, was wir in uns tragen, das hat die Ameise nicht. Wofür ist das Nichts bei uns? Für unsere Schnackestoffe. Weil wir so viel Dinge tun in unserem Leben, die gesundheitlich nicht fördernd sind Unser Körper muss die ja irgendwo hinstecken. Ja, also haben wir dann diese Speicherform, wo wir zwischen den Zellen was ablagern. Ja, wer in der Kindheit mit naturgesunder Nahrung aufwächst, der wird auch sein Leben lang ein Problem damit haben, diese ganzen schadhaften Stoffe zu sich zu nehmen. Und auch das ist ein Bereich in der Bildung, wo wir festgestellt haben, das brauchst du mit Kindern ab dem 8. Lebensjahr nicht mehr machen. Die haben schon festgelegt, was ihnen schmeckt und was nicht. Ja, einige Dinge bringen wir sowieso schon von vorher mit. Aber insgesamt gesehen ist das so, dass wir ganz alleine erkennen können, was uns schmeckt und was nicht. Und wenn ich an meine Kindheit denke, ja, gegessen wird, was auf den Tisch kommt. Die anderen haben bestimmt, was mir zu schmecken hat. Und auch die Menge. Ja? Also auch die Menge war grundsätzlich von anderen vorgegeben. Und so finden wir immer wieder neue Fenster, die was mit Indoktrinieren zu tun haben, die uns unseren eigenen Willen, unseren eigenen Geist nehmen, unseren Forschertrang, das Wissen, das Grundverständnis, das Vertrauen, dass wir selbst für uns im Reinen sind mit unserem Wissenspotenzial. Und wenn das lang genug gemacht wurde und wir sind dann 6-7 Jahre alt, dann kommen wir in die Schule und dann gibt es die Noten. Und wenn ich auch gar keine Lust habe auf das, was die mir da gerade beibringen wollen, was denn dann? Was denn, wenn ich noch Kind sein will, 2 Jahre oder 3 Jahre? Was denn, wenn ich eine ganz andere Intelligenz habe? Dafür ist kein Platz. Wenn wir aber systematisch von oben nach unten und von unten nach oben evaluieren, das heißt also, dass man sich darüber hinwegsetzt, über die Grenzen, ich weiß es besser, dann haben wir die Situation im Ergebnis, dass wir Kindern neue Bereiche mitgeben können, dass wir soziale, emotionale Wesen mit Gefühlen in die Zukunft schicken können. Und genau das sind diejenigen, die für uns entscheiden, wenn wir unser Lebensalltag, unser Leben hinter uns haben, wo wir Kraft und Geist und Wissen investiert haben wollen, wo diese Generation dann für uns steht. Und da verändert sich momentan unwahrscheinlich viel. Da sehen wir ganz, ganz viele Initiativen. Und mein Ansatz ist es hier, dass diese Initiativen sich vernetzen müssen. Und wenn sich Initiativen vernetzen, dann kommt eine Geschichte wie bei KIT heraus. Das sind 6 Initiativen, die miteinander zusammenarbeiten. Und wir sind jedes Jahr auf der IENA mit Kindern, die ihre Erfindungen präsentieren. Und es gibt Kinder, die mitunter nicht wissen, wo sie ihre Erfindungen abliefern können. Weil sie nicht gehört und nicht gesehen werden. Also, die Förderung ein Leben lang für Bildung ist eines der wichtigsten Ansätze. Und hier beginnt man ganz unten bei den Kindern in der frühen Prägung und lässt nachher die Erwachsenen auch nicht aus. Die KIT-Initiative ist psychologisch fürs Ohr mit KIT verbunden, mit KIND. Aber inhaltlich heißt es kreativ, innovativ, technisch. Und der technische Ansatz, der kann sich nur ausgelegt finden, wiederfinden, wenn wir als Kind das Grundverständnis haben für Natur und Umwelt. Deswegen bitte ich Sie alle, in der Zukunft mal aufmerksamer hinzuschauen, wo sich Kinder befinden, wo vielleicht der eine oder andere etwas für Kinder bewegen kann, mit Kindern bewegen kann und dann den Freiraum Kindern an bestimmten Örtlichkeiten zu ermöglichen. Ihr werdet sehen, es gibt Erfindungen, da denkt ihr, da sind 5 Professorentitel und Doktoren dafür nötig, aber es waren Kinder. In diesem Sinne habe ich dann noch eine interessante Folie, wo
vielleicht der eine oder andere nochmal hinschauen möchte. Und da geht es um die frühe Prägung. Ups, nochmal durch. Und ich habe da mal eine Tabelle. Kann man das lesen überhaupt? Also ich verschicke die auch gern, ist kein Problem. Und zwar, der Psychologe Friedrich Skinner hat vor 50 Jahren mal hinter die Kulissen geschaut und hat das Wechselspiel zwischen Wissensaufnahme und Wissensabgabe sich angeschaut. Und er hat festgestellt, wenn Kinder in Gruppen von 15 oder 15 in Begleitung einer Gemeinschaft von Erwachsenen. Da meine ich also nicht, dass fünf gleichaltrige Mütter am Rand des Sandkastens sitzen, sondern eine Gemeinschaft. Wenn die diese Kinder begleiten, haben die ein Potenzial bis zum 3000-fachen einem Kind gegenüber, was indoktriniert durchs Leben geht. Pro 30 Millisekunden eine Synapse. Ja, also. Vielleicht? Kann man es jetzt lesen? Also das sind so diese Prägungsfenster, die er nochmal gerahmt hat und wo ich ganz interessant finde, dass sie sich so simpel erklären lassen. Und auf Singer, Seite 191, gibt es einen Fünfzeiler über die frühen Prägungsjahre und auch der ist für jeden allgemeinverständlich versehen. Und ich wünsche Ihnen in der Zukunft ganz viel Spaß mit Kindern, Kinder zu begleiten, sie zu erkennen und ihr eigenes Kind in sich entweder wiederzufinden oder ab und zu mal mitzulassen, damit wir in der Zukunft ganz, ganz viele Erfinder, Bagaier haben dürfen, die vielleicht 8 oder 9 Jahre alt sind und die sich ausleben und austoben können mit Dingen der freien Energie oder wer weiß, was da noch kommt. Was dann noch so in der Zukunft steht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche noch einen schönen Tag.